Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Bundespräsident Merz steht nach seiner Entschuldigung gegenüber Libyen in heftiger Kritik und er nimmt Stellung.
Ich stehe zu diesem Vertrag, ich übernehme die Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen.
Wir berichten über seine Position, über die Kritik an ihm und wir reden mit dem früheren Spitzendiplomaten Benedikt von Tschaner darüber, was hier abgelaufen ist. Die Schweiz unterzeichnet das erste der neuen Doppelbesteuerungsabkommen. Wir reden über seinen Inhalt. Bradley Birkenfeld, der US-Angestellte, der in seinem Strafverfahren entscheidende Aussagen gegen die UBS machte, wurde selber zu 3 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sanierung der Invalidenversicherung hat gute Chancen in der Abstimmung. Und jetzt beginnt endlich auch in Argentinien die Fußballmeisterschaft. Dank der Präsidentin und einigen 100 Millionen Steuergeldern. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hat den Vertrag mit Libyen unterzeichnet, ohne ihn vorher dem Gesamtbundesrat unterbreitet zu haben. Das sagte Merz vor den Medien in Bern. Der Vertrag beinhaltet unter anderem eine Entschuldigung der Schweiz für die Verhaftung des libyschen Präsidentensohns Hannibal Gaddafi in Genf. Die Entschuldigung sei nötig gewesen, da die Beziehungen zu Libyen völlig blockiert gewesen seien, so Merz. Libyen habe dafür versprochen, die beiden festgehaltenen Schweizer vor dem 1. September freizulassen. Merz sagte, er stehe zu seiner Reise und übernehme die Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen. Die Schweiz und Dänemark haben das überarbeitete Doppelbesteuerungsabkommen unterschrieben. Es ist das erste unterschriebene Abkommen nach OECD-Richtlinien. Im November soll dieses ins Parlament kommen. National- und Ständerat entscheiden dann, ob dagegen das Referendum ergriffen werden kann. Am 8. September beginnen zudem die Verhandlungen mit Deutschland über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. Es geht um das 14. neue Abkommen. Deren 12 müssen unterschrieben sein, damit die Schweiz von der sogenannten grauen Liste der OECD gestrichen wird. In den USA hat ein Gericht den früheren UBS-Kundenberater Bradley Birkenfeld zu 3 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Birkenfeld hatte US-Kunden der UBS geholfen, die amerikanische Steuerbehörde zu betrügen. Die befristete Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung des IV-Defizits hat derzeit gute Chancen, vom Volk angenommen zu werden. Das zeigt die erste repräsentative Umfrage des Forschungsinstitutes GFS Bern, die im Auftrag der SRG IDESuisse durchgeführt wurde. Demnach hätten 51% Ja oder eher Ja gestimmt, wenn die Abstimmung bereits Mitte August gewesen wäre. Die zweite Vorlage zum Verzicht auf die allgemeine Volksinitiative wurde von 40% abgelehnt. Ebenfalls 40% waren aber noch unentschlossen. Über die beiden Vorlagen wird am 27. September abgestimmt. Schweizer Unternehmen haben in der Krise nicht in erster Linie Probleme, an Kredite heranzukommen. Vielmehr fehlt es an Aufträgen. Das zeigt eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, der KOF, bei 11.000 Unternehmen. Lediglich 10% der Befragten gaben an, dass finanzielle Hindernisse für sie ein Problem darstellten. Bei der Alumenziken werden die Löhne nun doch nicht gekürzt. Die Unternehmensleitung und die Gewerkschaften haben sich dafür nächstes Jahr auf eine Nulllohnrunde geeinigt. Weiter werden statt 70 nur 50 Stellen abgebaut. Im Gegenzug erhält die Firmenleitung die Möglichkeit, die Angestellten bis zu 10% länger arbeiten zu lassen, ohne dass sie sie dafür bezahlen muss. Die Aluminiumverarbeiterin hatte vor knapp 2 Wochen angekündigt, sie werde die Löhne um 10% kürzen. In Afghanistan beanspruchen sowohl Amtsinhaber Hamid Karzai als auch sein schärfster Rivale Abdullah Abdullah den Sieg bei der Präsidentenwahl. Mit dem offiziellen Resultat der Wahl wird allerdings erst in etwa 2 Wochen gerechnet. Inzwischen hat sich US-Präsident Barack Obama zufrieden gezeigt über den Verlauf der Wahl, trotz der Versuche der radikal-islamischen Taliban, diese zu stören. Internationale Wahlbeobachter schätzen, dass die Stimmbeteiligung weniger als 50% betrug. In der russischen Teilrepublik Tschetschenien sind bei einer Reihe von Selbstmordanschlägen mindestens 5 Polizisten getötet worden. Nach Angaben der Behörden fuhren 5 Attentäter mit Velos gegen Polizeipatrouillen und sprengten sich in die Luft. Am Montag waren bei einem Selbstmordanschlag in der benachbarten russischen Teilrepublik Inguschetien mindestens 25 Menschen umgekommen und mehr als 200 weitere verletzt worden. In der Region kämpfen Rebellen für ein unabhängiges islamisches Kaukasus-Emirat. Im Mittelmeer zwischen Libyen und Italien hat sich ein neues Flüchtlingsdrama zugetragen. Laut 5 überlebenden Flüchtlingen starben mindestens 73 Menschen. Die Überlebenden aus Eritrea gaben an, vor 3 Wochen von der libyschen Küste aufgebrochen zu sein. Später sei der Treibstoff ausgegangen. Keines der Boote, denen sie während der Fahrt begegnet seien, habe sie aufnehmen wollen. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es zeitweise Regen und Gewitter. Morgen Vormittag ist es in den Voralpen und Alpen bewölkt und regnerisch. Sonst wird es zeitweise sonnig, vor allem im Westen und im Wallis bei bis zu 24 Grad und einer mäßigen Brise. Im Süden gibt es in Alpennähe teilweise dichtere Wolken und einige Regenschauer. Im Mittel- und Südtessin ist es ziemlich sonnig bei 30 Grad. Am Sonntagmorgen liegt im Mittelland stellenweise Nebel, im Süden ist es bewölkt, tagsüber in der ganzen Schweiz sonnig bei etwa 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Entschuldigung, Herr Gaddafi. Was war das? Ein Kniefall vor dem Diktator oder eine vertretbare Konzession zum Wohle von 2 Geiseln? Wir reden mit Benedikt von Tscharner über die Lage, in die der Bundespräsident die Schweiz gebracht hat. Und wir reden zuvor über die Lage, in die Merz sich selber manövrierte. Dann das neue Zeitalter. Gegenüber Dänemark ist Steuerhinterziehung jetzt Steuerbetrug. Offiziell. Das Ende des Anfangs. Bradley Birkenfeld hatte das Verfahren gegen die UBS ins Rollen gebracht. Jetzt ist seines zu Ende. Die nächste Abstimmung, die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sanierung der IV, hat gute Aussichten. Die neue Völkerwanderung. Immer mehr Menschen flüchten nach Griechenland aus allen Richtungen. Und das Wunder der barmherzigen Christina. Die argentinische Präsidentin bringt den Fußball wieder ins Rollen. Mit sehr viel Geld. Steuergeld. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Die Schweiz hat sich bei Libyen für die, Zitat, ungerechtfertigte und unnötige Verhaftung des Hannibal Gaddafi entschuldigt. Des Herrn, der 2 Hausangestellte brutal misshandelt haben soll und deswegen 2 Tage lang in Genf eingebuchtet wurde, trotz Diplomatenpass. Bundespräsident Merz hat diese Formulierung unterschrieben in der Absicht, die beiden in Libyen seit einem Jahr festgehaltenen Schweizer frei und die Handelsbeziehung wieder in Schwung zu bekommen. Das blieb allerdings nicht ohne Reaktionen, erst recht nicht nach Merz' Pressekonferenz heute Nachmittag. Zuerst Pascal Krauthammer.
Diese Entschuldigung für die Verhaftung von Hannibal Gaddafi. Hans-Rudolf Merz ist völlig überzeugt, dass diese Entschuldigung richtig war.
Ich stehe zu diesem Vertrag. Ich übernehme die Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen. Ich würde es nicht mehr anders tun. Ich glaube, es gab in dieser Blockade gar keine andere Wahl, als hier einen gordischen Knoten durchzuschlagen.
Hans-Rudolf Merz tritt selbstsicher auf, doch es hagelt Kritik, denn mit der Direktion für Völkerrecht oder dem Außendepartement EDA war dieser Vertrag nicht abgesprochen. Dies bestätigt das EDA auf Anfrage. Vor allem aber gab es kein Mandat des Bundesrates für Hans-Rudolf Merz, sich öffentlich zu entschuldigen. Hans-Rudolf Merz sagt dazu:
Man hat in der Regierung gesagt, man entschuldigt sich nicht in rechtlichem Sinne für die schweizerische Rechtsordnung. Aber das steht auch in dieser Entschuldigung so nicht drin.
Tatsächlich entschuldigt sich die Schweizer Regierung im Vertragstext öffentlich für die ungerechtfertigte Verhaftung, in Englisch «unjustified arrest» von Hannibal Gaddafi. Auch diese Formulierung war vom Bundesrat nicht abgesegnet. Hans-Rudolf Merz relativiert diese Wortwahl aber.
Am Ende geht es doch letztlich auch auf beiden Seiten um symbolische Ausdrücke.
Ganz anders sieht dies der Soziologe und Buchautor Jean Ziegler, der beste Kontakt ins Außendepartement hat, das Dossier zu Hannibal Gaddafi kennt und mit Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi persönlich bekannt ist. Für Ziegler ist diese Entschuldigung für eine Aktion der Genfer Polizei rechtsstaatlich höchst problematisch.
die anderen Staaten, die schauen ja zu. Ich meine, wir sind ja nicht irgendein Basutoland, sondern wir sind die Schweizerische Eidgenossenschaft. Eine Entschuldigung ist nicht gut.
Und weiter sagt Ziegler.
Man kann bedauern. Das war auch die Meinung bis jetzt der Taskforce und des Außendepartements.
Auch andere Quellen bestätigen, dass es für die Taskforce zur Affäre Hannibal Gaddafi klar war, dass die Schweiz über ein Bedauern nicht hinausgehen wolle. Merz hat sich über diesen Konsens allem Anschein nach hinweggesetzt. Offenbar war auch ausgemacht, dass Zugeständnisse der Schweiz mit der sofortigen Freilassung der festgehaltenen Schweizer einhergehen müsse. Merz hat sich gestern zwar entschuldigt und trotzdem ist er ohne die zwei Schweizer zurückgekommen. Nun verlässt sich Hans-Rudolf Merz auf das Wort des Premierministers.
Ich bin der Überzeugung, dass es klar wurde. Der Premierminister hat sich auch öffentlich zu dem geäußert, eindeutig. Wir haben das abgemacht.
Doch was gilt dieses Wort des Premiers in einem Staat, wo Muammar al-Gaddafi alleine das Sagen hat? Bundespräsident Merz sei damit ein großes Risiko eingegangen, glaubt auf jeden Fall Libyen-Kenner Jean Ziegler.
Wenn man Muammar Gaddafi nicht sieht, was ein Staatschef eigentlich tun müsste, wenn man den nicht sieht, mit dem nicht verhandelt, dann sehe ich schwarz.
Sollte tatsächlich der schlechteste Fall eintreffen und die Quasi-Geiseln kommen nicht in abgemachter Frist nach Hause, was für Konsequenzen will Hans-Rudolf Merz dann ziehen?
Das weiß ich nicht. Sie werden zurückkommen,
behauptet Hans-Rudolf Merz.
Im Beitrag von Pascal Krauthammer. Was heißt das alles? Die Frage stellt sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist zu fragen, wie das Vorgehen des Bundespräsidenten politisch und international rechtlich zu beurteilen ist. Darauf kommen wir gleich. Zuerst aber zur innenpolitischen Lage. Wir haben eben gehört, Merz hat sich mit Libyen auf eine Formulierung geeinigt, die man sowohl im Kanton Genf als auch im Schweizer Außenministerium falsch findet. Er hat sich mit diesen beiden Seiten gar nicht abgesprochen. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, das ist unüblich.
Ja, das ist absolut unüblich. Bundespräsident Merz hat auf eigene Faust gehandelt. Er ist über Vorgaben herausgegangen, die er von seinen Bundesratskollegen vom Außendepartement EDA erhalten hat. Im EDA spricht man heute hinter vorgehaltener Hand auch von einer absoluten Katastrophe. Die Genfer Kantonsregierung ihrerseits sagt, sie fühle sich vom Bund im Stich gelassen. Sie holt sich jetzt Unterstützung bei anderen Kantonen. Da braut sich gehörig etwas zusammen über dem Bundespräsidenten.
Nun kann man sagen, wir werden das im nächsten Gespräch gleich hören, das braucht manchmal einen Führungsentscheid, da braucht es manchmal einfach jemand, der, wie Merz selber gesagt, einen gordischen Knoten durchschlägt. Was sehen Sie denn, Philipp Burkhardt, als besonders problematisch am Vorgehen von Merz?
Es war eben nicht die Meinung des Bundesrates. Es gibt im EDA eine Taskforce für den Fall Libyen und für diese war absolut klar, dass es mehr als ein Bedauern für die Art und Weise, wie Gaddafis Sohn verhaftet worden ist, nicht geben darf. Denn eine Entschuldigung ist ganz klar ein Kniefall vor einem Staat, der zwei Schweizer Bürger seit einem Jahr in Geiselhaft hält. Und kommt dazu, indem sich der Bundespräsident für die Verhaftung entschuldigt hat mit der Formulierung, sie sei unjustified, also eben ungerechtfertigt, sagt Merz, diese Verhaftung hätte nie passieren dürfen. Das ist innenpolitisch ein verheerendes Signal. Jedes Schweizer Polizeikommando muss sich künftig die Frage stellen, ob es einen Haftbefehl gegen Angeschuldigte mit Diplomatenpass noch vollziehen kann.
In dieser Frage, kann sie das, darf sie das, darf sie es nicht, hat es ja ein Gutachten gegeben, auf das man sich beim EDA gestützt hat im Vorgehen gegenüber Libyen.
Genau, es hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben und es kam zum Schluss, dass die Genfer Polizei bei der Verhaftung von Gaddafis Sohn mit unangemessenen Mitteln vorgegangen sei. Man habe übertrieben und unnötig hart gehandelt, mit 20 Beamten zum Beispiel. Aber die Verhaftung als solche, die habe weder nationales noch internationales Recht verletzt. Das war eigentlich bisher auch die Linie des EDA in den Verhandlungen mit Libyen. Bedauern für das Vorgehen, aber keine Entschuldigung für die Verhaftung als solche. Und Bundespräsident Merz ist jetzt von dieser Linie eigenmächtig abgewichen, ohne die Geiseln frei zu bekommen bis hier.
Aber mit dieser Absicht natürlich. Also das war ja quasi das Ziel, das er erreichen wollte und für das er sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, eine Hauruck-Übung hat machen wollen. Aber er hat keine Garantie, dass die freikommen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, und das ist ein erhebliches Risiko. Der Bundespräsident sagt, er habe die mündliche Zusage des libyschen Premierministers, dass die Festgehaltenen nächste Woche freikommen, also nicht die von Staatschef Gaddafi selbst. Denn Gaddafi hat er entgegen ursprünglichen Abmachungen üblich gestern nicht zu Gesicht bekommen.
Er hat ihn nicht zu Gesicht bekommen, aber er hängt jetzt ein Stück weit von ihm ab. Also jetzt letztlich stellt sich für Bundespräsident Merz die Frage, kommen die frei? Wenn ja, alles gut, Ende gut, alles gut. Und wenn nein, sieht das nicht gut aus?
Alle hoffen natürlich, dass es gut kommt und dass tatsächlich gelingt, dass die Geiseln heimkommen, dann ist das Problem schon ein bisschen weniger groß. Aber wenn das nicht gelingt, dann sagt der Bundespräsident, dann würde er noch einmal hinfliegen. Ja, und wenn das auch nicht gelingt, was dann? Er betont, er übernehme dann die volle Verantwortung für die gestrige Aktion. Ich würde meinen, wenn die beiden Schweizer tatsächlich in den nächsten Tagen nicht zurückkehren können und Bundespräsident Merz seine Kompetenzen ja überschritten hat, um das zu bewirken, dann wird der politische Druck auf ihn so groß, dass seine Tage im Bundesrat wohl gezählt werden. Der Schweizer Bundespräsident hat tatsächlich sein Schicksal auf verhängnisvolle Weise in die Hände der Libyer gelegt.
Die Beurteilung von Bundesratsredaktor Philipp Burkhardt. Wie sieht das alles aus der Sicht eines Mannes aus, der die international-rechtlichen und vor allem die diplomatischen Gepflogenheiten genau kennt? Benedikt von Tschana ist Jurist, Völkerrechtler. Er war einer der führenden Diplomaten unseres Landes, vor allem im Bereich Wirtschaftsbeziehungen. Er lehrte anschließend Diplomatie an verschiedenen Hochschulinstituten. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, ob er Merzens Erklärung auch als Kniefall vor dem Diktator sehe.
Mir scheint dieser Ausdruck nicht gerechtfertigt. In Beziehungen zwischen Staaten kann es vorkommen, dass sich der eine einmal entschuldigt, um dann die Beziehungen wieder auf den Normalstand zurückzubringen. Man sollte das nicht dramatisieren, sondern eben zu einer Form der diplomatischen Arbeit an den Beziehungen zwischen Staaten ansehen.
Die Formulierung heißt, they shall express official and public apology for the unjustified and unnecessary arrest conducted by the Geneva Police, also für die ungerechtfertigte und unnötige Verhaftung. Wäre das auch zurückhaltender möglich gewesen?
Das kann ich nicht beurteilen. Das ist ja offenbar das Ergebnis einer Verhandlung. Das bedeutet natürlich tatsächlich, dass die schweizerische Regierung der Meinung ist, dass hier vor einem Jahr ein paar Dinge geschehen sind, die eben nicht gerechtfertigt werden können und nicht unbedingt notwendig waren.
Gibt es denn für den Bundesrat überhaupt die Möglichkeit einer Güterabwägung? Also wir in Anführungsstrichen werfen uns jetzt in den Sand, wir richten diesen Schaden sozusagen an unserer eigenen Rechtsordnung, um diese beiden Männer in Libyen freizubekommen. Darf man das?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Was wir tun, ist ein zwischenstaatliches Problem, ein politisch-diplomatisches Problem lösen. Das hat mit Völkerrecht und so weiter nichts zu tun. Es ist das Wesen der zwischenstaatlichen Beziehungen, dass man Kompromisse schließt. Ich glaube nicht, dass man hier mit juristischen Kategorien weiterkommt.
Aber eben die Frage ist ja, um welchen Preis? Und wenn Sie sagen, das ist nicht primär eine rechtliche Frage, eine moralische Frage spielt ja hinein. Wie weit kann man gehen? Gibt es da quasi äußere Grenzen? Weiter als so und so weit darf man einfach nicht gehen?
Verallgemeinerungen sind sehr schwierig. Nicht in diesem Fall ist es ja so, es besteht zunächst ein politischer, diplomatischer Wille, die Beziehungen wieder zu normalisieren. Das ist das eine. Dahinter gibt es einen konkreten Fall, einen Rechtsstreit über das Vorgehen der Polizei und natürlich vorher über das Verhalten eines Hotelgastes. Aber diese Fragen sollen ja geklärt werden und der Beizug einer internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ein klassisches Mittel, um diese Fragen zu klären. Man muss beides sehen, der Wille, die Dinge juristisch zu klären, aber das andere ist der jetzige Wille, die Beziehungen wieder zu normalisieren und die beiden Dinge müssen parallel gesehen werden.
Viele sehen es als ein Problem, dass man sich entschuldigt hat, bevor diese Schiedsgerichtskommission ihr Urteil abgibt.
Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Diese Entschuldigung ist ja nicht eine Anerkennung eines Rechtsstandpunktes, sondern ist eine diplomatische Geste. Auch zwischen Staaten gebietet es manchmal die Courtoisie, dass man eine solche Geste tut und nachher eben die Dinge noch etwas genauer ansieht unter Juristen.
Frage jetzt an den Kenner der Schweizer Diplomatie. Wenn der Bundespräsident das im Alleingang tut, wissend, dass das Außenministerium bisher noch keine Lösung hingekriegt hat in einem Jahr, ist das ein größeres Problem? Kann er das überhaupt, eine solche Regelung treffen, ein solches Wording, eine solche Formulierung finden, ohne das mit dem Außenministerium abzusprechen?
Ich sehe hier kein Problem. der Bundespräsident vertritt die Schweiz, er übernimmt die Verantwortung, er hat diese Verantwortung, für die Schweiz zu sprechen. Also ich sehe hier kein Problem. Wie steht es denn mit einem Kanton? Und hier ist die Antwort dieselbe. Die Schweiz wird nach außen durch ihre Regierung vertreten. Letztlich hat eben der Bundesrat diese Verantwortung.
Die Einschätzung des früheren Diplomaten und Dozenten Benedikt von Tscharner. Bei der OECD gilt die Schweiz immer noch als Steueroase. Sie ist noch immer auf der ominösen grauen Liste. Davon will sie weg, so schnell wie möglich. Sie muss dafür mindestens 12 neue Doppelbesteuerungsabkommen aushandeln, in welchen kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Das hat die Schweiz mittlerweile auch geschafft. Heute wurde das erste dieser Abkommen auch unterzeichnet. Dasjenige mit Dänemark. Oliver Washington hat es angeschaut.
Veröffentlicht hat der Bundesrat zwar lediglich das neue Doppelbesteuerungsabkommen mit dem kleinen Dänemark, aber es ist davon auszugehen, dass die anderen Doppelbesteuerungsabkommen in den wesentlichen Punkten identisch sind. Gegenüber Dänemark hat die Schweiz Wort gehalten. Sie hat den maßgeblichen Artikel 26 des OECD-Musterabkommens vollständig übernommen und wird nun bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung Amtshilfe leisten. Das heiße, sagt Daniel Rentsch, Steuerrechtler an der Universität Zürich.
Das Bankgeheimnis ist ganz klar aufgehoben im Verhältnis zu Dänemark.
Bis anhin musste ein Land bei einer Amtshilfe den Namen der Person und den Namen der Bank liefern. Und das anfragende Land musste zudem einen begründeten Verdacht haben, dass diese Person ein Steuerdelikt begangen hat. Neu müsse beispielsweise Dänemark noch lediglich die Namen liefern, aber ein Verdacht sei nicht mehr erforderlich, sagt Daniel Rentsch. Deshalb folgert der Steuerrechtler.
Die Dänen können jede Information erhalten von der Schweiz, auch Bankdaten, die voraussichtlich erheblich sind für ihre interne Besteuerung. Das bedeutet letztlich alles.
Als kleinen Erfolg verbuchen könne die Schweiz lediglich, dass das Abkommen nicht rückwirkend wirke, sondern erst auf Beginn des Jahres nach Inkrafttretung des Abkommens. Trotz dieser klaren Aussage von Daniel Rentsch zeigt sich die Bankiervereinigung sehr zufrieden mit dem Resultat der Verhandlungen. Sprecher Thomas Sutter.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, da eigentlich alle unsere wichtigen Forderungen erfüllt wurden.
So müsse die Schweiz lediglich auf Anfrage von Dänemark Informationen liefern und nicht automatisch. Und obwohl auch andere Experten gegenüber Schweizer Radio DRS betonen, dass kein Anfangsverdacht gegeben sein müsse, widerspricht Thomas Sutter dieser Aussage.
Also es ist ganz klar geregelt, dass der ersuchende Staat, also in diesem Fall Dänemark, dass sie darlegen müssen, wieso jetzt eben der Herr XY ein Steuervergehen gemacht hat. Sie müssen darlegen, bei welcher Bank er ein Konto hat. Und sie müssen vor allem eben auch darlegen, wie die Person heißt.
Und deshalb ist für Thomas Sutter das Bankgeheimnis auch keineswegs gestorben.
Diese Stimmen gibt es seit 50 Jahren. Mit diesem DBA, mit Dänemark, wurde das Bankgeheimnis gewährt.
Seit knapp 4 Stunden liegt das erste neue Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Tisch. Eine erste Analyse zeigt, dass selbst Experten etwas Zeit brauchen, um sich einig zu werden, wie das neue Abkommen zu interpretieren ist und welche Konsequenzen dieses für den Schweizer Bankenplatz hat. So viel aber ist klar, es klafft ein grosses Loch im Bankgeheimnis, denn die Schweiz liefert nun ja nicht nur Informationen bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung, betont Martin Navil von der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Damit genieße nur noch der ehrliche Bürger wirklich den Schutz des Bankgeheimnisses.
Das Bankgeheimnis hatte immer 2 Teile. Das eine war eben diese Vertraulichkeit der Bankdaten des unbescholtenen Bürgers, das war Teil 1, und der Teil 2 war der Schutz der Steuerhinterzieher. Der zweite Teil ist ganz klar geknackt, das ist nicht aufrechterhaltbar und auch in einem modernen globalen Wirtschaftsumfeld nicht mehr denkbar. Der erste Teil des Bankgeheimnisses ist mit dem absolut gewahrt, der automatische Austausch und der gläserne Bürger ist sogar explizit ausgeschlossen.
Noch offen ist, welches neue Doppelbesteuerungsabkommen letztlich vors Volk kommt. Der Bundesrat wird nun in einem nächsten Schritt zu den ersten 6 Abkommen eine Sammelbotschaft präsentieren.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Das Urteil gegen Bradley Birkenfeld. Die Umfragezahlen zur IV-Sanierung. Das Flüchtlingsproblem in Griechenland und Steuergeld. Sozusagen Schmiermittel für den argentinischen Fußball. 3 Jahre und 4 Monate Haft für Bradley Birkenfeld. Ein Gericht in Fort Lauderdale, Florida, hat den ehemaligen UBS-Mann erstaunlich hart bestraft. Den Banker Birkenfeld hat eng mit den US-Behörden zusammengearbeitet, ganz zum Leidwesen der UBS. Oder im amerikanischen Gerichtsjargon, er hat gesungen. Es waren die Informationen dieses ehemaligen UBS-Private Bankers, welche die Klagen gegen die UBS ins Rollen gebracht haben. Max Ackermann.
Er hat das Schweizer Bankgeheimnis in seiner alten Form geknackt. Bradley Birkenfeld, 44, ein großgewachsener, eleganter Mann, aufgewachsen in einer reichen Familie in der Nähe von Boston, bestens ausgebildet, perfekt mehrsprachig, selbstbewusst, doch immer höflich. So stellt man sich wohl einen Private Banker vor. Und genau das war Bradley Birkenfeld, zuerst bei einer amerikanischen Bank, dann bei Credit Suisse, Barclays und zuletzt bei der UBS in Genf. Einer von 60 Spezialisten, die sich ausschließlich um die reichsten Kunden kümmerten. Der Service war umfassend, nicht bloß trockene Anlageberatung oder Hilfe beim Aufbau von Tarnfirmen in Steueroasen. Da gehörten schon auch Besuche auf der Art Basel in Miami, Bootsfahrten vor Rhode Island oder Helikopterflüge nach Honduras dazu. Und ein schöner Schuss Geheimdienstromantik. Die Geschäftsreisen in die USA tarnte man als private Ausflüge, der Laptop war kodiert und den Kunden zeigte man zum Beispiel, wie sie Diamanten in Zahnpastatuben verstecken können. Ein spannendes Leben und ein lukratives für die UBS, die zur größten Vermögensverwalterin der Welt avancierte, und auch für Bradley Birkenfeld selber. Er sei während 3er Jahre der höchstbezahlte UBS-Banker gewesen, brüstete sich Birkenfeld jüngst in der Zeitung Le Temps. Alleine 2003 hat Birkenfeld offenbar einen Bonus von über 500.000 Franken erhalten. Neben einer Eigentumswohnung in Genf kam so bald auch ein Ferienchalet in Zermatt dazu, mit freiem Blick aufs Matterhorn. Doch offenbar war dem in Kollegenkreisen hochgeschätzten Banker nicht ganz wohl. 2006 informierte er den damaligen UBS-Chef Marcel Rohner und den Chefjuristen Peter Kurer, dass die UBS mit ihrem aggressiven Werben um amerikanische Steuerflüchtlinge internationales Recht verletze, was auch den amerikanischen Behörden nicht verborgen blieb. Sie nahmen die UBS verstärkt ins Visier und 2007 kontaktierte die Steuerbehörde IRS auch Bradley Birkenfeld. Der wechselte die Seiten, aus bis heute noch nicht genau geklärten Gründen. Jedenfalls verließ er die UBS und übergab dem IRS eine beeindruckende Liste von Dokumenten, darunter eine Übersicht über die Offshore-Geschäfte der UBS und Angaben über Zahl und Volumen von UBS-Konten für amerikanische Kunden. Zuvor hatte er sich auch unter dem Tarnnamen Tarantel bei der Financial Times gemeldet und sein Insiderwissen ausgeplaudert. Und der Stich der Tarantel erwies sich als äußerst schmerzhaft für die UBS und für den Finanzblatt Schweiz. Das Offshore-Geschäft ist gestorben, das Image schwer angekratzt, das Bankgeheimnis in der alten Form passé. Aber auch der Whistleblower kommt nicht ungeschoren davon, der Mann, der mit seinen Informationen den Stein ins Rollen gebracht hat. Bradley Birkenfeld wurde im Mai 2008 verhaftet, als er in die USA einreiste zu einer Klassenzusammenkunft. Im Juni 2008 bekannte er sich schuldig der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und seither lebt er in einer Art Hausarrest in Boston, eine elektronische Fußfessel am Gelenk. Vor einer halben Stunde nun hat er sein definitives Urteil erfahren und es ist hart. 40 Monate Gefängnis, das ist mehr als sogar der Staatsanwalt gefordert hatte. Dazu kommt eine Buße und nach Ablauf der Gefängnisstrafe auch noch eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Vielleicht wird später die Kooperationsbereitschaft von Birkenfeld noch gewürdigt und die Strafe reduziert. Diese Möglichkeit ließ das Gericht heute offen. Aber zuerst muss die Tarantel hinter Gitter. Am 8. Januar hat sich Bradley Birkenfeld im Gefängnis zu melden.
USA-Korrespondent Max Ackermann. Die Agentur Reuters meldet eben, dass Birkenfeld über seinen Anwalt ausrichten ließ, er werde trotz dieses Urteils weiter mit den Behörden zusammenarbeiten. Am 27. September stimmen wir ab über die Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung. Wir stimmen darüber ab, ob die Mehrwertsteuer zur Rettung der Invalidenversicherung ab 2011 für die Dauer von 7 Jahren um 0,4% steigen soll. Im Moment liegen die Befürworter dieser Vorlage im Vorteil. Dies zeigt die erste SAG-Meinungsumfrage. Inlandredaktorin Geraldine Eicher.
Die Ja-Seite ist besser in die heiße Phase des Abstimmungskampfes gestartet. Wäre zwischen dem 10. und 15. August über die Erhöhung der Mehrwertsteuer entschieden worden, hätten sich 51% eher oder bestimmt dafür ausgesprochen. Befragt wurden gut 1200 Stimmberechtigte. Ein Argument der Ja-Seite sei dabei besonders auf Gehör gestoßen, sagt Claude Longchamp, Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern, das für die Meinungsumfrage verantwortlich ist.
Sie hat eine wichtige Botschaft platzieren können, die verstanden worden ist, nämlich dass diese Zusatzfinanzierung vorübergehend schlicht nötig ist und 51% wollen ja im Moment auch dieser Vorlage zustimmen.
27% stehen der Vorlage aber kritisch gegenüber, würden eher oder sicher Nein stimmen. Eine Prognose zum Abstimmungsausgang will Claude Longchamp nicht machen. Denn nicht nur die Ja-Seite habe populäre Argumente, auch die Nein-Seite. Und ein populäres Argument habe die Nein-Seite bisher nicht ausgespielt. Noch nicht.
Das spezifische SVP-Argument mit dem Missbrauch, den man stärker bekämpfen soll, hat noch keine große Wirkung entfaltet. Und da ist wohl auch noch die größte Dynamik in Zukunft zu erwarten.
Das Interesse an den Abstimmungen teilzunehmen ist durchschnittlich. Für ein Ja sind erwartungsgemäß die Sympathisantinnen und Sympathisanten von Mitte-Links-Parteien, aber auch freisinnige Wähler sprachen sich in der Umfrage zur Hälfte für ein Ja aus. Nach Parteien betrachtet könne man zum Schluss kommen, die Sache sei gelaufen. Aber das sei falsch, so Claude Longchamp. Mitentscheidend seien die Menschen ohne Parteibindung.
Bei Ihnen ist doch auch die Skepsis recht verbreitet, ähnlich wie bei der SVP, sodass wir eigentlich sagen können, es ist so etwas wie die Parteien Mitte links dafür, die Parteien rechts dagegen und die Ungebundenen sehr skeptisch. Deshalb lässt mich das Ganze auch ein bisschen zögern.
Eine unübliche Situation ergibt sich bei der zweiten Abstimmungsvorlage, der Vorlage zum Verzicht auf die Allgemeine Volksinitiative. Die Allgemeine Volksinitiative wurde zwar eingeführt, aber nie eingesetzt. Für das Parlament war deshalb mit nur einer Gegenstimme klar, dieses Instrument ist nicht praxistauglich und muss aus der Bundesverfassung gestrichen werden. In der Bevölkerung aber herrscht eine riesige Unschlüssigkeit. 41%, so viele wie noch nie, wissen nicht, was sie abstimmen sollen. Sie sind skeptisch, ob nicht Volksrechte eingeschränkt werden und verstehen nicht, weshalb das Parlament den Auftrag des Volkes, Umsetzungslösungen für die allgemeine Volksinitiative zu finden, nicht umsetzen will. Bei der SRG-Meinungsumfrage sprachen sich daher 40% für ein Nein aus, 19% dafür. Die Fehlerquote bei dieser Umfrage beträgt plus minus 2,9%.
Geraldine Eicher. Ein Dossier zu beiden Abstimmungsvorlagen des 27. September finden Sie bei uns online unter drs.ch. In Griechenland verschärft sich die Lage in den Flüchtlingslagern. Der Strom neuer illegaler Einwanderer reißt nicht ab. Allein in den ersten 7 Monaten dieses Jahres hat die griechische Grenzpolizei 57.000 Einwanderer beim Betreten von EU-Boden festgenommen. Hinzu kommen die illegalen Einwanderer, die von Griechenland aus in andere europäische Staaten weiterreisten und nun zurückgeschoben wurden. Der Bericht von Werner van Gent.
Seit mehreren Tagen sind über 100 illegal nach Griechenland eingereiste Jugendliche aus Afghanistan, Sudan, Bangladesch und dem Maghreb in einem primitiven Auffanglager auf der Insel Lesbos in einen Hungerstreik getreten. Sie protestieren damit gegen die menschenunwürdigen Haftbedingungen. So gibt es im ehemaligen Lagerraum auf der Touristeninsel Lesbos kein fließendes Wasser und nur eine Toilette für über 100 Menschen. Viele müssen zudem auf dem nackten Boden schlafen. Im vergangenen Jahr erlebte die Insel Patmos, was jetzt auf Lesbos geschieht. In der Gegend Grikos wurden damals hunderte von illegalen Einwanderern in einem stillgelegten Nachtclub untergebracht. Ein junges Ehepaar, das gleich nebenan Motorräder an Touristen vermietet, erinnert sich mit Abscheu, was damals geschah. Es waren mehr als 150 Menschen in diesem Gebäude zusammengepfercht. Dort gab es nicht mal für 30 Personen Platz. Sie hatten kein Wasser, kein Essen und es gab keinerlei Bewachung. Also was haben sie getan? Sie sind aus einem Fenster geklettert und sind um Essen betteln gegangen. Bei den Touristen und bei uns. Und sie haben sich am Strand gewaschen. Das ging doch nicht, dass die illegalen Einwanderer neben den Touristen badeten. Diese hatten Angst, ihre Kinder könnten mit Krankheiten angesteckt werden. Die Bewohner von Patmos haben damals das Recht in eigene Hand genommen, eine Straßensperre errichtet, damit die Polizei keine neuen illegalen Einwanderer nach Griquos bringen konnte und drohten, die Clandestini ins Meer zu treiben, wenn die Regierung in Athen nicht einen Einwanderungsstopp für die Insel anordnen würde. Seitdem schickt die Polizei die Flüchtlinge anderswohin, nach Samos oder eben nach Lesbos. Dort werden die Behörden aufgrund des Aufruhrs in der Bevölkerung auf kurz oder lang genauso handeln wie auf Patmos. Das Problem wird auf irgendeine Nachbarinsel verschoben. Bislang wurden die illegalen Einwanderer nach einer Weile freigelassen, in der stillen Hoffnung, dass sie irgendwann weiterziehen würden, nach Italien, Deutschland oder England. Doch diese Form der Problemverlagerung funktioniert nicht mehr seit dem Inkrafttreten des Dubliner Abkommens. Demnach ist Griechenland als erstes Aufnahmeland verpflichtet, die Flüchtlinge zurückzunehmen, falls sie aus den übrigen europäischen Ländern ausgeschafft werden. Und so stapeln sich die neuen Flüchtlinge auf die alten, die zurückgeschafft werden oder nicht weiterkommen. Darunter sind, wie der Hungerstreik auf Lesbos zeigt, auch sehr viele Jugendliche. Die Schweizerin Simone Troller hat im vergangenen Jahr im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch eine Untersuchung über diese besonders gefährdete Kategorie von Flüchtlingen durchgeführt. Auf die Frage, wie das griechische Flüchtlingssystem mit den jugendlichen Flüchtlingen umgeht, sagt Simone Troller:
Hier gibt es kein System. Das Problem ist natürlich, es sind verschiedene Behörden involviert. Also wir haben die Staatsanwaltschaft, die die Vormundschaftsbehörde ist. Wir haben die Sozialbehörden, die eigentlich die Plätze organisieren muss, sind keine Plätze vorhanden. Und wir haben die Polizei, die leider viel zu viele Verantwortung hat in der ganzen Geschichte. Und die drei müssten alle kooperieren und das tun sie nicht.
Viele der Flüchtlinge sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die versucht haben, dem Elend in ihrer Heimat zu entfliehen. Manche sind aber auch vor Gewalt oder Verfolgung geflohen. Doch diese Kategorie hat in Griechenland keinerlei Chance auf Anerkennung.
Wenn man das ganze Asylsystem anschaut, dann wird es fast hoffnungslos. Eben weil ich habe mit vielen Kindern gesprochen, die hatten einen triftigen Grund zu fliehen aus Afghanistan.
Praktisch wird es den illegalen Einwanderern in Griechenland verunmöglicht, überhaupt einen Asylantrag zu stellen. Und wenn es zu einem Antrag kommt, dann entscheiden die Behörden in der Regel negativ. Die Anerkennungsquote liegt unter einer Promille. Im Frühjahr hat das UNO-Flüchtlingswerk UNHCR aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden eingestellt. Das Hilfswerk wollte nicht mitschuldig sein bei einem klaren Verstoß gegen das internationale Flüchtlingsrecht.
Werner van Gent, um diese Odyssee der Papierlosen im Mittelmeer und die neuen Flüchtlingsströme geht es auch in international. Morgen Samstag um 9 Uhr auf DRS2 oder am Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo auf DRS1. Mit einer Woche Verspätung geht in Argentinien heute die Fußballmeisterschaft wieder los. Das nach einer Winterpause, in welcher der argentinische Fußballverband in eine schwere Krise gestürzt ist. Die enorm hochverschuldeten Clubs sind den Spielern gegenüber mit Lohnzahlungen im Rückstand. Es gab Streikdrohungen und plötzlich sind alle Probleme weggezaubert. Wunderbar. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner greift zum Wohl des Fußballs ganz tief in die Staatskasse. Anders als bei anderen Verpflichtungen. Dringenden Verpflichtungen. Ulrich Achermann.
Der Profifußball in Argentinien bewegt Gemüter und Millionen. Die Argentinier sind fußballverrückt und als zweifache Weltmeister auch sehr erfolgreich. Aber viele Vereine sind überschuldet, stehen am Rand der Pleite. Über 200 Millionen Franken schulden sie dem Staat, dem Verband und selbst ihren Spielern. Es gibt viel Intransparenz und krumme Geschäfte zwischen Clubverantwortlichen und den Fans. Und der Staat will diese Praktiken nun noch vergolden.
Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina.
Mit umgerechnet 200 Millionen Franken jährlich greife der Staat den Profifußball unter die Arme, kündigt Staatspräsidentin Cristina Kirchner an. Ihre bemerkenswerte Begründung lautet, damit komme mehr Demokratie in die Gesellschaft.
Él mismo produce como evento deportivo, como espectáculo cultural de todos los argentinos.
Von nun an könne ein jeder am Fußball teilnehmen, an diesem Stück argentinischer Volkskultur. Denn ab sofort seien die Spiele im öffentlichen Fernsehen zu sehen und nicht mehr nur auf kostenpflichtigen Privatsendern, die sich viele nicht hätten leisten können. 200 Millionen jährlich, damit sichert die Präsidentin dem Regierungsfernsehen die Übertragungsrechte und dem Verband rettet sie die Meisterschaft. Die Fußballoberen entzogen ihrem bisherigen Partner die TV-Rechte einseitig und verkauften sie neu dem Staat und das erst noch zum dreifachen Preis. Christina Kirchner war dafür zu haben, weil der Handel einen Medienkonzern schädigt, mit dem sie im Clinch liegt. Dazu jubelt die Fußballgemeinde und mit Jubel ist die Präsidentin nicht verwöhnt. Ende Juni verlor sie bei Wahlen die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Der staatliche Rettungsring für den Fußball ist allerdings stark umstritten.
Para darle dinero a un mafioso como Grondona, explique a la ciudadanía cómo no tiene recursos para los pobres de la Argentina.
Wenn sie der Fußballmafia so viel Geld stifte, so müsse sie auch erklären können, warum die Regierung nicht mehr tue für die Armen, sagt die Oppositionelle Elisa Carrió. Tatsächlich nimmt die Armut wieder steil zu. Bald jeder Zweite in Argentinien lebt der katholischen Kirche zufolge in Not und Elend. Offizielle Pläne, etwas dagegen zu unternehmen, gibt es wohl, nur nehmen sie nie Gestalt an. Offenbar hat man nun die Lösung gefunden. Nicht mehr Brot und Spiele, sondern Spiele statt Brot.
Der Beitrag von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Das war Echo der Zeit. Die zweite Ausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Online gibt es das Echo ab 20 Uhr unter DRS.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.